Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Guten Abend und herzlich willkommen. Tja, die Olympischen Spiele in Peking haben jetzt auch offiziell begonnen. Bei diesen Spielen vor dem Hintergrund von Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland China und den extremen Beschränkungen auch wegen der Corona-Pandemie kann man sich schon fragen, wie es da eigentlich steht um den berühmten olympischen Geist. Aber eigentlich auch jenseits von Peking kann man das diskutieren. Und das wollen wir mit der China-Expertin Ariane Reimers, dem CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brandt, der Sportpolitikerin der Grünen Tina Winkelmann und dem Athletenvertreter Maximilian Klein. Maximilian Klein ist Beauftragter für internationale Sportpolitik bei der Sportlerinnenvereinigung Athleten Deutschland e.V. Aktuell macht er in den USA seinen Master in Public Policy. Die Olympischen Spiele, Herr Klein, sind, denke ich, ein Höhepunkt im Leben eines jeden Leistungssportler oder Leistungssportlerin, die so weit kommen. Circa 3000 Athletinnen, darunter über 140 Deutsche, sind trotz allem wahrscheinlich mit mehr Freude als Frust jetzt in Peking dabei. Und das, Herr Klein, ist auch gut so?
Was heißt gut so? Man muss, denke ich, da einfach akzeptieren, dass sich die Athletinnen und Athleten natürlich sportlich auf ihren persönlichen und ja auch beruflichen Höhepunkt freuen. Sie haben da jetzt jahrelang hintrainiert und auch viele Entbehrungen in Kauf genommen. Von solchen Spielen hängen auch viele ökonomische Faktoren ab. Und Athletinnen und Athleten haben da auch wirklich eigentlich keine richtige Wahlfreiheit, da jetzt teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. Gleichzeitig muss man eben dazu sagen, dass es viel Anspannung gibt. Es gibt die Menschenrechtslage, es gibt die Corona-Einschränkungen, Diskussionen zur Meinungsfreiheit, Quarantänebedingungen, IT-Sicherheitslücken. Also da gibt es eine Reihe von Faktoren, die sich da wie Schatten über die Spiele lagern.
Und auch über die werden wir diskutieren in der kommenden Stunde. Ariane Reimers ist Journalistin beim RBB, ehemalige ARD-Korrespondentin in China und Senior Associate Fellow beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. IOC-Präsident Thomas Bach hat gesagt, ich zitiere, exzellente Winterspiele stehen uns bevor mit hervorragenden Bedingungen an den Wettkampfstätten, mit großartigen Wettbewerben, bei denen der Wintersport und damit auch die Athleten die einzigartige Möglichkeit haben, hunderte Millionen neuer Fans zu gewinnen. Zumindest damit hat er recht.
Ja, er hat vielleicht recht damit, dass er Fans in China gewinnen wird und auch für den Wintersport in China werben wird. Das ist etwas, was den Chinesen und Chinesinnen, vor allem der Mittelschicht, in den vergangenen Jahren näher gebracht wurde und näher gebracht wird. Und auch viele, gerade Jugendliche und junge Menschen, sind sehr begeistert dabei, wenn es darum geht, Skifahren zu entdecken, Schlittschuhfahren neu zu entdecken und so weiter und auch sportlich sich da auf den Weg zu machen. Ja, die kann er mitnehmen. Da kann er auch möglicherweise dafür sorgen, dass Märkte entstehen für europäische und auch internationale Sportartikelhersteller, Kleidung und so weiter. Es hängt da alles mit dran. Aber ob er jetzt international, und damit meine ich vor allem jetzt bei uns in Europa, aber auch insgesamt international irgendeine Begeisterung für diese Spiele entfachen wird, da würde ich meinen Zweifel dran legen. Denn die politische Situation, die Pandemie-Situation, wenn es um IT-Sicherheit etc. geht, das ist so schwierig, dass da man eher mit zwei weinenden Augen vor diesen Spielen steht.
Michael Brandt ist der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Es gibt, Herr Brandt, gleich mehrere Gründe. Wir haben sie schon aufgezählt bekommen und diskutieren darüber dann noch ausführlicher, warum man diese Spiele zumindest politisch boykottieren könnte. Einige Länder haben sich dafür entschieden, keine Spitzenpolitiker nach Peking zu schicken. Ist es richtig, diesen politischen Boykott zu machen?
Also ich bin sportbegeistert und ich schaue gern Olympische Spiele an. Diesmal ist das ganz anders, weil das ist ein Trauerspiel, wie das IOC die olympische Idee verrät. Und die Sportler sollen Olympia machen. Denen drücke ich die Daumen. Für die ist das auch sehr wichtig. Aber die Politik ist was ganz anderes. Und der Diplomate-Boykott, das wäre nun wirklich das Mindeste gewesen, was Deutschland gemeinsam mit anderen Europäern hätte tun müssen. Andere Länder haben sich ja dafür entschieden und ich halte nichts davon, dass man dann erklärt, man fährt privat dort nicht hin. Wir erleben gerade einen Völkermord. Über 1 Million Menschen sind interniert durch das chinesische Regime und wir haben viel Aggression nach innen, nach außen, Hongkong, Taiwan, südchinesisches Meer. Und dass wir uns kleiner machen, als wir sind, Das gibt das falsche Signal an ein solches Regime. Das gilt für den deutschen Bundeskanzler, es gilt aber auch für einen IOC-Präsidenten. Ich muss sagen, das IOC ist mittlerweile zu einer Prostituierten von Regimen geworden, die genug zahlen. Und dass ausgerechnet ein deutscher Präsident diesen Weg des IOCs auch geht, ist schwer auszuhalten. Solche Leute haben mit unseren Grundwerten nichts mehr zu tun. Denn eins ist klar, wer zu Völkermord schweigt, und es ist massiv, was dort in Xinjiang und in anderen Regionen passiert, der macht sich mitschuldig. Und das IOC ist mittlerweile zu einer milliardenschweren Geldmaschine degeneriert und Menschenrechte sind inzwischen egal. Und das findet ja immer stärkeren Protest bei Menschenrechtlern, in der Wirtschaft, bei Athleten. Und da braucht es eine wirkliche Neuorientierung und eine Umkehr.
Tina Winkelmann ist grüne Bundestagsabgeordnete und sportpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, zudem Freizeitsportlerin. In der Tat haben sich ja auch die USA, Australien und Großbritannien, aber auch Litauen, Estland, Dänemark, Belgien, einige andere Länder entschieden, keine Politiker nach Peking zu schicken, also einen politischen Boykott zu vollführen. Die Deutschen gehen de facto dann auch nicht hin, weder der Kanzler noch die Außenministerin, aber haben sich dem offiziell nicht angeschlossen. Ist das eine richtige Entscheidung?
Ganz klar, ich hätte es mir viel, viel früher gewünscht, dass es hier klare Statements gibt. Es freut mich, dass es klar ist, dass niemand der RegierungsvertreterInnen nach China zu den Spielen reist, auch die Diplomaten werden diesen Spielen fernbleiben und das begrüße ich. Nur eins müssen wir auch ganz klar sagen und das fordern wir auch ein und persönlich ich ein. Das geht bei der Vergabe der Spiele los. Hier müssen wir rein und von Anfang an uns dazu auch äußern. Es ist jetzt teilweise, sagt man immer zu spät, nein, ist es nicht. Hier kritisch begleiten, das tun wir. Aber ich hätte es mir wirklich gewünscht, von Anfang an in die Vergabe hier mit reinzugehen und hier das schon zu verurteilen.
Was sich da ändern müsste bei der Vergabepolitik, das greifen wir nachher nochmal auf. Ich möchte noch einen Moment bei der Frage bleiben, diplomatischer Boykott ja oder nein. Indem man das tut, indem eben weder Deutschland noch die USA noch Australien und noch andere Länder ihre hochrangigen Politiker schicken, überlässt man natürlich die Weltbühne den Herren Xi und Putin, also dem chinesischen Präsidenten und dem russischen.
Also das sehe ich nicht so. Ich denke, es wäre ein stärkeres Zeichen, wenn jetzt zum Beispiel westliche Regierungsvertreter und Vertreterinnen dort hinführen, ein stärkeres Zeichen, diese Spiele zu loben. Und also sie würden noch mehr zu einem Propagandaschauplatz werden können. Und ich denke, dass das Zeichen, dass niemand dort erscheinen wird, hochrangiges von westlicher Seite, ist schon ein wichtiges Zeichen. Und da schließe ich mich den Vorrednern und Vorrednerinnen an. Ein diplomatischer Boykott, der von allen westlichen demokratischen Nationen ausgesprochen worden wäre ein stärkeres Symbol gewesen.
Wir sehen Sie jetzt stehen Sie alleine dort. Jetzt können Sie Ihre Propaganda alleine ausführen. Und das ist ein wichtiges Zeichen, auf das wir achten müssen. Das ist unsere Athletinnen und Athleten zu schützen, ihnen die Möglichkeit zu geben, hier bei diesem Spiel, das ist der Höhepunkt einer Karriere, Sie hier zu unterstützen und als IOC wirklich darauf aufmerksam zu machen, hinzuweisen. Schaut drauf, ihr seid dafür verantwortlich, dass unsere Athletinnen hier wirklich gute Spiele machen können. Und bei der Propagandashow beteiligen wir uns nicht.
Aus Sicht der Athleten, Herr Klein?
Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass natürlich ein diplomatischer Boykott erstmal auch Entscheidung der Politik ist. Und wir uns aus Athletensicht da vielleicht wünschen würden, dass das da nicht bei kurzfristiger Schaufensterpolitik ist. Also wir glauben auch, dass es sehr wichtig ist, diesem Regime keine Plattform zu bieten. Man muss
was wir aber de facto tun, ne? Also auch die Medien genau, werden stundenlang übertragen, die Zeitungen seitenweise schreiben.
Das ist richtig. Und man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass sowohl China als auch das IOC diese Bilder jetzt auch von der Eröffnungsfeier für ihre Zwecke missbrauchen werden. Und da werden die Athletinnen und Athleten auch ja, Marionetten eines Theaterstücks, das das Regime und das IOC da aufführen. Uns ist einfach wichtig, dass auch die Politik nicht nur ein klares Zeichen Richtung China zur Einhaltung der Menschenrechte sendet, sondern sich auch nachhaltig gegenüber internationalen und nationalen Sportverbänden dafür einsetzt, dass die ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen. Weil das fehlt aktuell. Wir sind in dieser Lage vor allem auch deshalb, weil das IOC seiner menschenrechtlichen Verantwortung nicht nachkommt. Wir müssen das IOC wie ein global agierendes Unternehmen betrachten und dementsprechend muss es sich auch zu Menschenrechtsstandards verpflichten. Und da es keinerlei demokratischen Kontrolle unterliegt, braucht es eben den Druck von Regierungen, von Sponsoren und nicht zuletzt auch von Athletinnen und Athleten, dass das IOC da seiner Sorgfaltspflicht nachkommt.
Wichtiger Blick nach vorne, den richten wir auch gleich noch weiter auf Ihre Forderungen und diskutieren Sie. Noch ein letzter Satz zu Boykott oder Nicht-Boykott. Herr Brandt, es gibt ja Stimmen, die sagen, angesichts der Menschenrechtslage in China, wir haben es schon angedeutet, der Umgang mit den Uiguren, das Vorgehen gegen Oppositionelle in Hongkong, der Umgang mit Tibetern, die Drohung gegen Taiwan, reicht eigentlich ein ja doch überwiegend symbolischer politischer Boykott nicht aus. Man hätte eigentlich diese Propagandashow von Chinas Autokraten verhindern müssen, indem auch sportlich boykottiert worden wäre.
Also ich sag mal, der große Fehler ist, dass es überhaupt 2008 vergeben worden ist an China das erste Mal und jetzt der zweite Propagandatrick funktioniert hat, dass man nämlich beide Olympischen Spiele bekommen hat. Also man sieht ja, das IOC kennt null Grenzen und schon damals 2015 bei der Vergabe wurde vieles gar nicht mehr eingefordert von Thomas Bach und anderen im IOC, weil sie wussten, dass dann diese Regime nicht mehr zahlen. Das heißt, dieses Prinzip im IOC, die Olympische Charta zur Seite zu schieben, die für Frieden und Verständigung steht, und nur noch nach Milliardenumsätzen zu schauen und sonst nichts mehr, das führt ja am Ende dazu, dass deswegen andere Länder diese Olympischen Spiele nicht mehr ausrichten und es vor allen Dingen autoritäre Staaten tun. Zweitens, seit 2017 weiß die Welt von den Internierungslagern in Xinjiang. Wir reden über Zwangssterilisation, über Geburtenkontrolle. Heute kommt Völkermord nicht mehr mit Granaten und mit Panzern. Sie kommt mit diesen Methoden, die China, das chinesische Regime, seit Jahren anwendet, gegen die Tibeter, mit Han-Chinesen, Bevölkerung reduziert und massiv gegen diese Menschen vorgeht und im Grunde genommen das Ziel durchsetzt, sie auszurotten, nur mit anderen Mitteln. Da hätte das IOC 2017 Konsequenzen ziehen müssen. Da muss die Politik auch reagieren, weil der Steuerzahler finanziert Olympia mit Millionen. Und dann haben auch die Sportbegeisterten wie auch ich Anspruch darauf, dass wir darauf achten, welche Veranstaltungen und von wem gemacht werden. Ja, bis heute im Deutschen Bundestag auch der Vorsitzende des Sportausschusses und andere Stimmen, die sagen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, es geht doch nur um Sport. Olympia war nie nur Sport, es war immer auch ein Politikum. Waren 1936 die Olympischen Spiele in Berlin, waren die etwa nicht politisch? Mir geht diese Gesundbeterei wirklich auf den Nerv. Ich habe sie auch satt, weil hätten wir das eigentlich auch 1936 bei Hitler gesagt? Es ist nicht so schlimm.
Was Sie nicht gesagt haben, ist, ob es auch eines sportlichen Boykotts bedurft hätte in der jetzigen Situation.
Nein,
in dem
nein, nein, der Meinung bin ich nicht. Nein, der Meinung bin ich eindeutig nicht, weil Sportler sind nicht Politiker in Sportkleidern. Also für die Sportler habe ich wirklich großes Verständnis, dass die ihrem Wettbewerb nachgehen. Die sind nicht verantwortlich dafür, wo die Olympischen Spiele ausgerichtet werden. Und die Sportler sollte man nicht politisieren. Die haben eine politische Meinung zu den Themen. Es gibt eine Kluft zwischen denjenigen, die sagen, wir haben Werte zu verteidigen und Haltungen, wir wollen Sport machen. Und auf der anderen Seite IOC und Diplomaten und Politiker, die sich einfach nur in Graben wegducken.
Da würde ich mich anschließen. Also die Sportlerinnen und Sportler können ja sozusagen nichts dafür und trainieren auf dieses Ereignis hin. Und für sie ist das ein sehr, sehr wichtiges Ereignis, vor allem ja auch in den Sportarten, die sonst nicht so im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Aber das Problem ist natürlich, wie die Vergabe läuft. Und wenn am Ende nur Kasachstan und China die letzten Nationen sind, die sozusagen zur Verfügung stehen, dann haben auch die bestmeinsten IOC-Mitglieder eben nur die Wahl zwischen China und Kasachstan. Das Problem ist doch, dass viele Staaten aus verschiedenen Gründen und viele Länder und Städte nicht mehr bereit sind, Olympische Spiele veranstalten zu wollen. Da stellen sich natürlich auch Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, die wir bei Wintersport ohnehin noch im Raum stehen haben. Aber auch, es sind Volksentscheide geführt worden. Und wenn sich die Bevölkerung in westlichen, in demokratischen Staaten entscheidet, wir wollen keine Olympischen Spiele, dann ist der nächste Schritt ja zu denken, ja, aber was ist denn da der Ausweg? Und diese Frage, die schwebt im Raum und die ist unbeantwortet. Und die kann beantwortet werden mit einer kompletten Neuaufstellung des IOC, mit irgendwelchen wundersamen Rückbesinnungen, dass man doch auch Olympische Spiele veranstalten muss, damit eben diese Dinge nicht so passieren, wie sie jetzt passieren. Ich denke, da sind noch relativ viele Diskussionen zu führen.
Frau Winkelmann, das IOC nimmt ja immer für sich in Anspruch, dass es politisch neutral ist. Wenn man so will, ist es das auch in gewisser Weise. Es verhält sich neutral zu den Regimen, mit denen es dann zu tun hat. Man kann ihm natürlich vorwerfen, dass es dadurch de facto zu einer Art Helfershelfer des jeweiligen Regimes und der entsprechenden Propagandamaschinen wird. Muss also das IOC letztendlich in seiner Vergabepolitik politischer werden?
Sport ist politisch. Da gibt es keinen Zweifel dran. Und das IOC muss reformiert werden. Eine Demokratisierung der internationalen Sportverbände ist überfällig. Wir haben 2022. Das IOC weiß doch genau, was es tut. Wir müssen zurück zum olympischen Gedanke. Was ist denn die Olympischen Paralympischen Spiele? Das ist das größte Sportfest der Welt. Und deswegen sollte ein Sportfest unpolitisch sein. Aber es ist doch nicht unpolitisch, wenn es in einem Land dieses Fest stattfindet, das im Grunde nur im Mittelpunkt steht für eben eklatante Menschenrechts- und Freiheitsverletzungen. Leute, dann ist das Ding politisch aus. Das heißt, das IOC muss in die Moderne, das heißt, unsere Athletinnen, unsere BürgerInnen, wenn wir hier gerade von Akzeptanz sprechen, Spiele zu vergeben, was wollen denn alle? Nachhaltige, ökologische Spiele. Sie wollen Spiele der Begegnung, Spiele des Austauschs. Und das funktioniert definitiv nicht in einem autokratischen Land, wo es darum geht, Märkte zu erschließen.
Aber dann muss man natürlich auch, Herr Klein, ein Argument, was wir eben schon gehört haben, nochmal aufgreifend zugeben, dass die Reihe der demokratischen Staaten, die sich beworben haben, um olympische Spiele ausrichten zu können, doch recht kurz war in letzter Zeit. Also gut, jetzt kommen dann die in Anführungsstrichen guten Olympiaden kommen in den kommenden Jahren mit Frankreich und den USA und Italien und Australien. Aber das IOC, der Satz fiel vorhin schon, kann natürlich nur die nehmen, die sich auch bewerben.
Das ist ja aber kein Grund, dass wir unsere Standards oder unsere Ansprüche, was Menschenrechte und Nachhaltigkeit angeht, niedriger ansetzen. Es ist schon falsch zu argumentieren, dass sich doch dann bitte westliche Demokratien ein bisschen mehr anstrengen sollen bei solchen Bewerbungsprozessen. Ich muss ja vielleicht dazu sagen, dass wir auch jetzt kürzlich in Deutschland versucht haben, mit Rhein-Ruhr die Spiele zu bekommen. Das hat ja nicht geklappt. Das Problem ist doch, dass die Anforderungen des IOC, auch was diese Vertragsgestaltung angeht, doch sehr einseitig ist und dass da Anforderungen auf Kommunen und Regionen zurollen, die in demokratischen Gesellschaften kaum haltbar sind. Deshalb liegt, das hat Frau Reimers schon gesagt, da schon die Verantwortung beim IOC. Da sehen wir eben vor allem das Problem, dass das IOC mit diesem Agieren eigentlich die Werte des Sports systematisch aushöhlt. Es ist keine demokratisch legitimierte Organisation, die niemandem Rechenschaft ablegen muss. Würde das IOC auch mal auf die Protagonisten des Sports hören, die Athletinnen und Athleten, dann hätte sich ja in der Welt des Sports schon einiges geändert. Und da haben wir auch wieder die Verbindung zu der Boykottdiskussion. Würden die Athletinnen und Athleten den Arenen fernbleiben, dann würde das olympische Geschäftsmodell kippen. Das heißt, die Athletinnen und Athleten haben theoretisch auch schon viel Macht, wenn sie sich denn überhaupt global organisieren könnten. Dann würde das IOC auch seine Geschäftspraktiken ändern, wenn die Athletinnen und Athleten mit einer Stimme sprechen würden. Das Problem ist aber, deshalb funktioniert auch ein sportlicher Boykott nicht, weil die Athletinnen und Athleten einfach global ganz schwach organisiert sind. Was wir hier mit Athleten Deutschland geschafft haben, auch mit Unterstützung der Bundesregierung, gibt es weltweit so kaum. Deshalb sehen wir da jetzt vor allem, dass es eben die Unterstützung braucht der Regierungen, der Sponsoren. Dort, wo das Geld herkommt, dort muss Druck herkommen, dass das IOC und die internationale Sportwelt sich ändern, weil sonst haben wir keine Hebel.
Ich finde es wichtig, dass es so eine Sportlervereinigung wie Athleten Deutschland gibt, die sich einmischen in diese Diskussion. Denn es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Ich nehme mal ein anderes großes Sportereignis, was noch in diesem Jahr kommen wird, die Fußball-WM. Die findet dieses Jahr nicht im Sommer statt, sondern weil es in Katar so heiß ist, findet sie im Winter statt. Wir haben Bewerber gehabt aus Südkorea, aus Japan, aus Australien, aus den USA. Und es sind tatsächlich die Bedingungen, die geknüpft werden. Wenn künftig nur noch Coca-Cola und McDonald's das Geschäft machen und man nicht auf Nachhaltigkeit setzt beim Sponsoring, auch beim Bau von großen Arenen. Wir haben das Stadion 2004 in Athen gesehen. Das ist heute eine Ruine. Oder wenn wir heute nach China schauen, bei der Eröffnung, dass die Rodelbobbahn über 2,3 Milliarden Euro gekostet hat, mitten in ein Naturschutzgebiet und sozusagen im trockensten Gebiet auf einmal Schnee dorthin gepustet wird, dann stimmt von vorne bis hinten dieses Konzept des IOCs nicht mehr. Und es findet ja auch nur noch wenige Unterstützer. Und das sind die autoritären Staaten. Und deswegen wäre es doch mal eine Konsequenz, dass Politik den Druck auf das IOC erhöht. Ich kann diese Weißwascherei von Herrn Bach nicht mehr vertragen. Er ist mit dem IOC ein Komplize geworden von autoritären Staaten. Der Sport ist sauber, aber diese Organisationen, die sind es nicht.
Ich möchte Stichwort Sponsoren aufnehmen. Für die ist natürlich China ein gigantischer Absatzmarkt. Auf der anderen Seite haben sich die Sponsoren, sind 13 Top-Sponsoren, Allianz ist erstmals dabei und sonst in Anführungsstrichen die üblichen Verdächtigen, Coca-Cola, der chinesische Konzern Alibaba natürlich, Visa, Samsung und so weiter. Die haben sich eigentlich allesamt zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards nach UN-Leitprinzipien verpflichtet. Verpflichtet sie das ihrer Meinung nach auch, dass sie sich bei künftigen Großereignissen vom Sponsoring zurückziehen sollten, wenn nicht gewährleistet ist, dass diese Standards gehalten werden? Stichwort Katar.
Also es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn sich große Unternehmen, Konzerne, die ja auch eine große Marktmacht haben und auch eine große Bedeutung, diese Marktmacht dann auch umsetzen und sagen, wir sind dann eben nicht mehr dabei. Denn damit steht und fällt ja auch so ein Konzept. Klar, das würde also ich persönlich sehr, sehr begrüßen, wenn das so wäre. Aber wir sehen ja, dass im Falle von China und ich denke schon, dass in der Vergabe der Olympischen Spiele nach Peking dieser Wunsch auch eine große Rolle gespielt hat, diesen Wintersportmarkt eben neu zu erschließen, der mit über 1 Milliarde Menschen eben auch noch da ist und erschließbar ist, weil Wintersport de facto bisher keine Rolle oder kaum eine Rolle gespielt hat. Und was wir nun jetzt sehen, ist natürlich etwas, was für uns und möglicherweise dann ja aber auch für mehr Menschen befremdlich ist, nämlich Olympische Spiele in einer wirklich sehr trockenen, sehr braunen Region. Ich habe mir das damals auch noch vor der Vergabe der Olympischen Spiele angeguckt, war 2015 an den Orten, an denen heute die Wettkampfstätten stehen und muss sagen, das ist ein Ort, wo man sich wirklich in einem braunen Tal steht und fragt, ach so, und hier soll dann in 7 Jahren Biathlon stattfinden, hier sollen die Skispringer runterfliegen. Das ist skurril und surreal. Da ist natürlich völlig richtig, die Frage zu stellen, warum hat die Frage 2015 bei der Entscheidung, warum ist die nicht so laut gewesen, dass man gesagt hat, man vertagt sich damit. Und da ist das IOC und auch letztlich am Ende die jeweiligen Landesverbände sind dann zu schwach, das sozusagen so stark dann rüberzubringen.
Wirksamer als jeder politische Boykott oder sportliche Boykott, der ja auch letztendlich unfair gegenüber den Sportlerinnen wäre natürlich ein wirtschaftlicher Boykott, wenn sich keine Sponsoren mehr finden würden, Frau Winkelmann. Aber das ist aus Ihrer Sicht einer grünen Politikerin ausgesprochen unwahrscheinlich.
Also Fakt ist, dass genauso wie sich die Sportverbände an die UN-Leitprinzipien halten müssen, auch die Sponsoren. Wissen Sie, wir sehen die wunderschönsten bunten Bildchen, alle happy, wunderbare Vielfalt in der Werbung und Co. Leute, hier müssen wir wirklich Klarstellung beziehen. Und wir müssen auch an die Sponsoren ran. Und ich bin auch der Meinung, wir als PolitikerInnen müssen ja auch mit den Sponsoren sprechen, sich an diese Leitprinzipien zu halten. Genauso wie eben die Sportverbände. Und eben, was meine Vorrednerin gerade angeklungen hat, die Frau Reimers, ja, was treffen wir denn hier an vor Ort? Wir kommen an einen Ort, der mit Wintersport nie was zu tun hatte und wir sehen gigantische, absolut überzogene Anlagen, Sportanlagen, die im Nachgang sicherlich nicht mehr genutzt werden. Und ich möchte auch nicht hören, dass man im Skisprungstadion unten einen wunderschönen Fußballplatz dann hat. Nein. Wir brauchen ökologisch nachhaltige Spiele und da fordere ich die Sponsoren auf, da fordere ich eben die Institutionen auf, hier das hier mitzudenken. Wirtschaftliche Aspekte dürfen bei aller Liebe nicht in den Vordergrund rücken, wenn wir über eklatante Menschenrechtsverletzungen und Freiheitsverletzungen sprechen.
China will natürlich mit diesen Spielen sein Image aufbessern, das ist legitim. Sie wollen beweisen, dass sie groß, stark und mächtig sind und sehr gut organisieren können, das ist auch legitim. Auf der anderen Seite müssen sie auch erleben im Moment, dass zumindest im Vorfeld der Spiele das Land sehr im Fokus stand, und zwar nicht unbedingt strahlend im Fokus stand, sondern eben wegen der schon genannten Menschenrechtsverletzungen, die es gibt. Ist die Hoffnung, die sich ja auch schon bei den Sommerspielen 2008 an die Spiele in Peking knüpfte, ist die Hoffnung vollkommen vergebens, dass über diesen Fokus auf das Land sich auch etwas bewegt?
Naja, es gibt ja gar keinen Fokus auf das Land momentan. Ich meine, das Land ist entkoppelt von den Olympischen Spielen. Man kann keine Karten kaufen. Ausländische Zuschauerinnen und Zuschauer sind sowieso nicht zugelassen. Es gibt gar keine Flüge mehr, außer denen, die China für die Olympischen Spiele vorgesehen hat. Wir sehen ja gar keine Olympischen Spiele im Land. Die sind in dieser olympischen Blase entkoppelt. Es wird keinen Kontakt geben zwischen der Bevölkerung oder einer begeisterten Bevölkerung und den Sportlerinnen und Sportlern und den Besucherinnen und Besuchern, die nach China kommen. Insofern wüsste ich jetzt gar nicht, wo da sozusagen die Nahbarkeit oder das Bild herkommen soll. Sondern es
die mediale Öffentlichkeit war da und schon sehr kritisch.
Ja, aber sie kann ja auch gar nicht raus. Also was auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten, ist ja geradezu beängstigend, weil die Möglichkeiten zu berichten, und da schiebt Peking die Pandemie natürlich auch weiterhin ganz stark nach vorne, aber die Möglichkeit zu berichten aus diesem Land, die 2008 um ein Vielfaches besser war, überhaupt gar nicht mehr gegeben ist. Und die Berichte darüber, gibt es überhaupt Kritik an dieser Veranstaltung, sind so gering geworden, dass nicht mal es mehr möglich ist, in diese Dörfer in der Umgebung der Olympischen Spiele zu gehen und einfach nur die Bevölkerung zu fragen, wie gefällt euch das eigentlich? Das ist überhaupt gar nicht mehr möglich.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren über die Frage, ob wir eher Freude oder Frust mit den Olympischen Spielen in Peking verbinden. Das war eben die Journalistin und China-Expertin Ariane Reimers, die Sie hörten. Mit dabei ist der CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brandt, die Sportpolitikerin der Grünen Tina Winkelmann und der Athletenvertreter Maximilian Klein. Aufgreifend, was Frau Reimers eben gesagt hat, Stichwort Corona. Man könnte ja fast das Gefühl haben, dass die Corona-Maßnahmen zu der Art von Einschränkungen führen, die dem Regime in Peking geradezu in die Hände spielt. Die Stichworte sind gefallen. Keine Kontakte zur Bevölkerung, wenig Ausländer, die ins Land kommen, eingeschränkte Berichterstattung, und die Tickets werden handverlesen nach Einladung vergeben.
Ich nehme das nochmal jetzt auf von der Frau Reimers. Wir finden doch hier vor, die Blasenspiele von 2023, und so werden sie in die Geschichte eingehen. Wir haben vor Ort in Gesprächen auch mit Athletinnen und Athleten, stellen wir doch fest, dass es unverhältnismäßige Quarantäne- und Isolationsregeln gibt von chinesischer Seite. Die kann man doch nicht hinnehmen. Da ist doch auch das IOC, muss doch hier kritisch damit umgehen, muss doch das hinterfragen, diese fragwürdigen Maßnahmen. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was uns hier noch erreichen wird, auch durch die Berichterstattung, was uns Athletinnen senden können. Hier müssen wir ganz klar sagen, diese Spiele hätte und hat sich doch auch keine Athletin und kein Athlet wirklich gewünscht. Das ist ein Höhepunkt der Karriere, und da möchte ich meinen Sport ausleben. Ich möchte mich im Wettkampf messen, im fairen Wettkampf messen. Und von Fairness finden wir hier nicht, wenn es gerade um die Corona-Regeln vor Ort geht. Und ich kann die Athletinnen und Athleten verstehen, wenn sie hier mit sehr viel Sorge angereist sind, mit sehr viel Sorge vor Ort.
Was hören Sie von den Athletinnen und Athleten in der Hinsicht, Herr Klein, von Athleten Deutschland? Beispielsweise auch, wenn es um die App My 2022 geht. Das ist eine App, die jeder Sportlerin, jeder Sportler, auch jeder Funktionär schon 2 Wochen vor Olympia herunterladen musste, und mit deren Hilfe, manche nennen sie Spionagesoftware, so weit muss man gar nicht gehen, aber mit deren Hilfe ist Überwachung und Kontrolle extrem möglich.
Ja, es stimmt, dass zu dem sportlichen Wettkampf jetzt eigentlich viele Rahmenbedingungen kommen, die die Athletinnen und Athleten durchaus verunsichern. Es war schon ein eigener Wettkampf, nach China zu kommen, ohne positiv getestet zu werden. Athletinnen und Athleten haben sich sehr, sehr früh in Selbstisolation begeben, sich von Familien getrennt. Das bedeutet enormen Stress. Wir müssen vor Ort auch nochmal das Thema mentale Gesundheit von Athletinnen und Athleten ansprechen. Gerade wenn dann ein Test, ein positiver vorliegt, wenn es in die Quarantäne geht. Wir hatten Berichte gehört, dass Quarantänebedingungen eben nicht optimal sind, dass einfach große Angst die ganze Zeit mitschwingt und da dieser Lebenstraum zerstört wird. Die CT-Werte in China sind etwas höher. Das bedeutet, ein in Deutschland negativer Test könnte in China dann als positiv gelten. Wir sehen, dass IT-Sicherheit nicht optimal gewährleistet wird. Es besteht eine reale Gefahr vor Spionage und Ausspähung. Das ist auch das, was wir von Expertinnen und Experten zugetragen bekommen haben. Dass diesem Regime auch einfach alles zuzutrauen ist. Und das verunsichert halt eben alle. Es ist völlig unklar, was passiert, ob spioniert wird, ob auch zum Beispiel Corona-Tests manipuliert werden könnten. Man erinnert sich an Sochi, also da ist solchen Regimen schon alles zuzutrauen. Und unser größtes Problem ist sozusagen, dass das IOC hier eigentlich in der Fürsorgepflicht steht, das Vertrauen aber so gering ist. Man denkt an den Umgang mit der Tennisspielerin Peng Shuai, dass das IOC wirklich seine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, seine Fürsorgepflicht zum Schutz von Athleten über ökonomische und politische Interessen stellt. Und weil dieses Vertrauen so gering ist, besteht eben einfach eine große Unsicherheit in der Athletenschaft auch.
Hätte man, Herr Brandt, aus unionspolitischer Sicht darauf drängen müssen, diese Spiele, und sei es wegen der eben genannten Einschränkungen durch die Pandemie, dass man sie hätte verschieben müssen? Wäre das überhaupt möglich gewesen? Denn eins muss man natürlich zugeben, es gibt schon auch Verträge, an die sich selbst das vielgescholtene IOC halten muss.
Ja, nochmal, man hätte sie nie nach China vergeben dürfen.
Na gut, aber das 2008, ist ja nun passiert.
Naja, aber das ist der Beginn. Da kann man dann am Ende nicht sagen, hätte man dann und dann und dann. 2008 hat das IOC und die Politik gesagt, naja, wir können ja dann über Menschenrechte diskutieren. Es gibt eine gute Gelegenheit. Aber das ist natürlich keine ehrliche Position, weil seit 2008 hat sich die Lage in China so dramatisch verschlechtert mit Internierungslagern. Ich sage das nochmal, man hätte spätestens 2017 die Notbremse ziehen müssen. Wir müssen die Diskussion auch ein Stück weiten. Es geht nicht allein um den Sport. Es wäre auch vermessen, dass wir sozusagen unseren Umgang mit China alleine jetzt anhand der Olympischen Spiele diskutieren, sondern wir haben es mit einer neuen Qualität von Aggression und Repression nach innen und nach außen zu tun. Und deswegen ist die Frage nicht alleine IOC, sondern die Frage ist am Ende auch, ob ein starkes Land wie Deutschland, ich habe meine Position da im Übrigen nicht geändert, egal ob die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder jetzt Olaf Scholz heißen. Wir brauchen eine strategische Neuausrichtung. Die größte Bedrohung für die Welt ist seit dem Kalten Krieg. Damals war es die Sowjetunion, heute ist es China. Wir haben eine Hochrüstung im südchinesischen Meer und es ist ganz offensichtlich, wenn die Staatengemeinschaft nicht gemeinsam hier zu einer klaren Strategie im Umgang mit China kommt, dann wird es knallen und das kann keiner wollen. Und ich erkenne auch bei der Außenministerin, dass ihr Menschenrechte was wert sind, dass sie von einer menschenrechtsorientierten Außenpolitik spricht. Aber die Bundesregierung darf nicht mit zwei Gesichtern sprechen, während die Außenministerin über Menschenrechte spricht, dass der Bundeskanzler der stärksten Volkswirtschaft in Europa keine Haltung einnimmt zum Thema, keine aktive Haltung zum Thema diplomatischer Boykott, keine aktive Haltung einnimmt zum Thema Völkermord in Xinjiang. Das geht einfach nicht. Und letzte Bemerkung. Wir haben Interesse, Wirtschaftsbeziehungen zu China zu haben. Gar keine Frage. Aber wir haben auch Einflussmöglichkeiten. Wir sind für die Chinesen interessant, weil wir die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union sind. Und das muss man nutzen. Litauen, andere Länder, da wird gedroht, erpresst von Peking. Die haben gar keine Chance. Und wir ducken uns weg. Das ist zu wenig.
Natürlich ist der Sport ganz sicher mit all diesen Fragen überfordert. Es kann auch nicht Aufgabe des Sports sein, diese Probleme, die Sie richtigerweise benennen, Herr Brandt, zu lösen. Aber der Sport, namentlich das IOC, hatte durchaus als ein Kriterium für die Vergabe von Spielen vorgegeben, dass sie möglichst nachhaltig sein müssen. Und die Chinesen sagen ja auch, Zitat, das würden die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten. Sie würden komplett klimaneutral durchgeführt, führen an, dass Anlagen von 2008 wieder genutzt würden, dass nur erneuerbare Energien zum Einsatz kommen und dass sie über 24.000 Bäume verpflanzt und nicht einfach umgesiebelt hätten.
Ja, es gibt ja auch Dinge, das ist ja nicht so, dass China, alles, was China ankündigt, nicht passiert. Also die Aufforstungsprojekte, die es seit großen Zeiten gibt, auch gerade in der Region nördlich von Peking, die sind schon bemerkenswert. Das steht ja dem gar nicht im Widerspruch. Also natürlich tut auch China etwas für den Klimaschutz. Und natürlich ist es gut, wenn Sportstätten, die 2008 gebaut worden sind oder zu 2008 hin gebaut worden sind, jetzt wieder genutzt werden. Nichtsdestotrotz ist die Vergabe von Olympischen Spielen an einen Ort, in dem es im Winter keinen Niederschläge gibt, eine große Schwierigkeit, weil sie bedeutet, dass man in einer wasserarmen Region Wasser beschaffen muss, um Schnee zu produzieren. Und allein dieser Fakt kann die Klimaneutralität nur sehr mittelbar ausgleichen, weil die Wasserproblematik ist einfach groß. Insofern würde ich an die nachhaltigsten Spiele ein extrem großes Fragezeichen setzen. Aber da es ja Reporterinnen und Reportern und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch die Pandemie nicht mehr so einfach möglich ist, in China zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten, gar nicht dorthin zu kommen, lassen sich unabhängige Begutachtungen, wissenschaftliche Begutachtungen und auch journalistische Betrachtungen und übrigens auch diplomatische nur in sehr, sehr eingeschränkten oder gar keinem Maße mehr durchführen. Und deswegen müssen wir in dem Falle einfach überall große Fragezeichen drin setzen. Wir können es nicht überprüfen.
Also mit Nachhaltigkeit haben diese Spiele wirklich nichts zu tun, nicht beim Ansatz. In meinen Augen, wenn China jetzt sagt, das sind die nachhaltigsten Spiele, ja, das sind die zweiten, die sie haben, vielleicht sind die nachhaltiger wie die ersten. Das ist meine Meinung wirklich dazu.
Nochmal zu dem Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist einfach so, dass auch Athletinnen und Athleten ja nicht wollen, dass mit ihrem Sport Schaden angerichtet werden. Das heißt, auch aus Athletensicht ist das ein Thema, wo es gesteigerte Sensibilität gibt. Und gerade mit Blick auf Peking gibt es jetzt ja auch Auswertungen, eine Nature-Studie, die zu dem Schluss kommt, dass das IOC ja in seinen Reporting-Standards gar nicht nachvollziehbar aufführt, wie nachhaltig die Spiele denn sein können. Also auch da haben wir schon einen Vergleich zwischen den Nachhaltigkeitsberichten und auch den Menschenrechtsberichten, dass nicht ganz klar ist, wie das IOC da seiner Verantwortung überhaupt nachkommt. Und da ist einfach auch nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht nur an der Vergabe hängt. Das IOC kann auch nach der Vergabe Einfluss üben. Es gibt Monitoring-Verfahren, die das IOC anwenden müsste, sowohl mit Blick auf die Nachhaltigkeit als auch mit Blick auf Menschenrechtsstandards. Und das IOC hat in den letzten Jahren mit Blick auf die Menschenrechte wirklich viele Gelegenheiten verstreichen lassen. Es gab Zusagen von chinesischer Seite zur Einhaltung von Menschenrechten, wurden nie veröffentlicht, wird nicht kontrolliert. Und das ist auch anwendbar auf das Thema Nachhaltigkeit.
Beziehen sich diese Zusagen in Bezug auf die Menschenrechte aber nicht hauptsächlich auf das, was seit 2017 ohnehin in den Olympischen Statuten für die Vergabe steht, nämlich dass die Wahrung der Menschenrechte derjenigen, die da zu den Olympischen Spielen anreisen, gewahrt sein müssen? Also bezieht sich das tatsächlich auf die Situation im Land?
Ja, Menschenrechte gelten universell. Insofern können wir
jetzt
nicht einfallen.
Was das IOC verlangt bei seiner Vergabe?
Ja, aber ich kann den Maßstab nicht akzeptieren, weil ein Ausrichter muss am Ende sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen, wohin er Spiele vergibt. Und dass er ausgerechnet in ein Land, das die Spiele vergibt, wo Internierungslager, über 1 Million Menschen interniert werden, wo der kulturelle Genozid an den Tibetern stattfindet, über 80 Millionen Christen, die unterdrückt werden, ein Land im Übrigen, das ganz klar strategisch seit mehreren Jahren sich aufstellt, die neue Weltordnung zu bestimmen, im Übrigen nicht nach dem Recht, sondern nach dem Recht des Stärkeren. So, da kann das IOC nicht unterteilen und sagen, die kommen, die Sportler, für die gelten Menschenrechte und das andere interessiert uns nicht, weil wir neutral sind. Die olympische Idee, die finde ich nach wie vor faszinierend. Es gibt wenige Grundsätze in der olympischen Charta, aber Frieden und Verständigung sind grundlegende Grundsätze in der Olympischen Charta. Und das, was in China passiert und das, was gerade geplant und durchgeführt wird, das ist das Gegenteil von Frieden und Verständigung. Wenn ich mich von dieser Idee entferne, ich glaube, dass auf diese Weise die Olympischen Spiele auf Dauer an die Wand gefahren werden. Und ich bin ein Anhänger von Olympia und ich bin ein Anhänger von Frieden und Menschenrechten. Und deswegen muss es eine Umkehr an der Stelle geben. Es gibt ja im Übrigen nicht mehr viele, die das IOC verteidigen. Also vielleicht heute Herr Putin und Xi Jinping, vielleicht noch Erdogan und ein paar Kataris. Aber ansonsten gibt es doch niemanden mehr, der das aktiv verteidigt. Da muss man doch mal langsam aufwachen.
Gut, dann lassen Sie uns doch mal, Frau Winkelmann, nach vorne schauen. Sind andere Spiele möglich? weniger angebots- und marktorientiert, sondern wieder stärker werteorientiert? Und ist ein anderes IOC möglich? Denn das gehört ja wahrscheinlich zusammen.
Es ist beides möglich, aber es wäre ein radikaler Wechsel. Aber wir brauchen genau diesen radikalen Wechsel. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Wir hätten natürlich gerne auch die Spiele bei uns vor Ort gehabt, eben 2022, eben mit München. Warum hatten wir sie nicht? Dieser höher, schneller, weiter, dieser Gigantismus im Austragen kommt niemandem zugute, kommt den Menschen nicht zugute und kommt natürlich auch den Athletinnen und Athleten nicht zugute. Das heißt, es ist möglich, wenn wir hier mehr Demokratisierung beim IOC haben, wenn wir fordern, und das müssen wir, und vehement, und da bin ich ganz bei mir am Brand, die Menschenrechte, das ist unser höchstes Gut. Hier müssen wir darauf pochen, dass eingehalten wird. Und was brauchen wir dann? Eben, Herr Klein hat es angesprochen, ja, wir brauchen nachhaltige, ökologische Spiele, wir brauchen andere Spiele, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das annehmen. Warum gehen wir nicht her und machen, ich nenne sie immer die Eurovision-Spiele, und sagen, Deutschland, Österreich, Schweiz, hier Wintersport, wir wissen, wie schwierig es ist, Wintersport wirklich olympische und paralympische Spiele auszurichten, eben klimawandelbedingt. Also lassen wir uns zusammentun, lassen wir das auf mehrere Länder in unseren wunderbaren Demokratien stattfinden. Also es ist möglich, aber ein radikaler Wechsel, aber den brauchen wir. So geht's nicht weiter und deshalb treffen wir jetzt dann in Katar wieder an. Nein, stopp!
Aus Sicht der Athleten, Herr Klein, andere Spiele sind möglich, denn der Kommerz ist ja spätestens seit den 80er Jahren in den olympischen Gedanken hineingewandert, dominiert ihn möglicherweise sogar und eben nicht das erst seit kurzem. Und ist ein anderes IOC möglich?
Ich glaube schon, dass andere Spiele möglich sind, aber dafür ist erstmal eine Debatte nötig. Also ich glaube, das IOC muss sich ehrlich machen und dann einfach auch mal sagen, Sport ist politisch und die Olympischen Spiele sind auch kapitalistisch. Also das ist einfach eine Veranstaltung, mit der Milliarden verdient werden, an denen die Athletinnen und Athleten nicht partizipieren. Sich das einmal einzugestehen, ist vielleicht der Start, dass man sich da erstmal einer Debatte öffnet, weil diese Debatte wird ja in der Welt des Sports überhaupt nicht geführt. Sie wird ja nur außerhalb geführt, wie wir jetzt miteinander reden, aber nicht im Sport. Dann ist es einfach wichtig, dass das IOC diese Gratwanderung hinbekommt, sich seiner menschenrechtlichen Verantwortung zu stellen, ohne sich instrumentalisieren zu lassen. Was nicht sein kann, ist, dass wir Spiele nur noch in Demokratien vergeben. Dann funktioniert die Völkerverständigung nicht mehr. Und da ist es einfach wichtig, das IOC muss Menschenrechtsstandards innerhalb seines Verantwortungsbereichs anwenden. Vergleichbar ist das mit den Lieferketten. Wir können nicht vom IOC natürlich erwarten, dass das IOC das Unrecht dieser Welt abstellt. Wo wir dann aber die Debatte brauchen, ist die Debatte zu den roten Linien. Und da helfen Menschenrechtsstrategien, dass wir eben eine Debatte führen, vergeben wir Spiele in Länder, in denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, weil die Werte der Olympischen Spiele Nichtdiskriminierung, Menschenwürde sind. Und das geht dann nicht wirklich damit einher, dass man das dann in Ländern wie China macht. Aber diese Debatte muss geführt werden und dann können wir vielleicht irgendwann mal Fortschritt erzielen. Ob das von innen heraus klappt, da habe ich meine Zweifel. Das IOC ist ein sehr exklusiver Zirkel, der sich selbst rekrutiert, wo die Protagonisten des Sports, die Athletinnen und Athleten, nichts zu sagen haben. Und solange es da keinen Druck von den Sponsoren gibt, von Regierungen, gibt es da keinen Wandel. Und dass das möglich ist, haben wir in Belarus zum Beispiel gesehen, bei der Verschiebung der Eishockey-WM. Athletinnen und Athleten wurden eingesperrt, Regierungen, Sponsoren und Athletenvertretungen haben Druck gemacht und es ist Wandel eingetreten.
Es ist ja nicht nur ein Problem des IOC, es ist ein Problem aller Sportorganisationen, aller Großen, die FIFA, die Internationale Leichtathletikvereinigung etc. Ich glaube, ein Grundproblem besteht darin, dass eben nur ein geringerer Anteil der Länder, wenn man sozusagen die absolute Zahl dann sieht, demokratische Werte betonen möchte, die das für sich als Wichtigstes ansehen. Und dass aus dieser Gemengelage heraus natürlich ist wahnsinnig schwierig, Sie haben das eben gerade beschrieben, Herr Klein, Reformen durchzuführen. Aber da beißt sich die Katze ganz schnell in den Schwanz, weil sich natürlich, und wir haben es an den ganzen Korruptionsfragen gesehen, wir haben es an den Dopingfragen gesehen und an diesen all diesen Problemen, die die ganzen, man muss ja schon Jahrzehnte sagen, uns beschäftigt haben. Wie will man das lösen, ohne diese Organisation komplett zu reformieren oder von außen nochmal neu aufzustellen? Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Aber natürlich wäre mein großer Wunsch auch das, was Frau Winkelmann erläutert hat, dass natürlich andere Spiele möglich sein müssten und dann eben auch nicht in Länder wie China in so einer Situation vergeben werden.
Die Frage ist, ob man das Gespenst Kommerz je wieder aus diesen Spielen, Frau Winkelmann, herausbekommt. Denn der Sündenfall sozusagen ist wahrscheinlich spätestens in den 80er Jahren in der Hinsicht eingetreten. Auch damit, dass es die Entscheidung gab, die man vielleicht verstehen kann aus Sicht der Sportler, dass nicht mehr nur Amateure, sondern auch Profis ganz offiziell und nicht unter der Hand bei den Olympischen Spielen dabei sein dürfen. Und das Sponsoring hat von ein paar 10.000 Euro auf mittlerweile über 1 Milliarde zugenommen. Also der Kommerz, selbst wenn man das IOC anders aufstellte, lässt sich möglicherweise schwer wieder in die Flasche kriegen.
Der Kommerz an sich wird bleiben. Und der wird aus einem ganz einfachen Grund bleiben. Unsere Athletinnen und Athleten verdienen Geld mit den Olympischen und Paralympischen Spielen. Das ist oft ihre größte Einnahmequelle, um eben wieder zu finanzieren, ihren Sport für die nächsten Jahre teilweise. Die Frage ist, wie stellen wir aber diesen Kommerz auf? Kommerz ist nicht gleich Kommerz. Hier kann man doch ganz klar mit reingehen. Hier können wir doch ganz klar mit sagen, so wie das jetzt läuft, ist es genau die falsche Richtung. Immer dieses mehr erschließen. Wir müssen sie einfach in die Verantwortung nehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nicht unbedingt Sponsoren gibt, die diesen Weg mitgehen würden, das anders aufzustellen. Das eben so aufzustellen, zu sagen, ja, Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Das glaube ich nicht ganz. Den Kommerz, den bringen wir natürlich nicht mehr raus.
Und inwieweit an den Abgeordneten im Bundestag, Herrn Brandt, gefragt, ist da dann auch die Politik wieder mit am Ruder? Man könnte ja zum Beispiel staatliche Förderung von Sportverbänden aller Art an die Einhaltung von bestimmten Nachhaltigkeits- oder Menschenrechts-Sorgfaltspflichten knüpfen.
Das finde ich eine gute Bedingung. Wenn am Ende es heißt, der Sportler, der Sportverband eben, die Sportler haben beim IOC kein Mitspracherecht, dann muss man überlegen, wo gibt es Möglichkeiten einzuwirken. Und es sind Millionen Steuergelder, die wir auch in Deutschland für den Spitzensport zur Verfügung stellen. Insofern erwarte ich von der Politik, dass sie im Jahr 2022 dort auch den Druck erhöht. Und ich glaube im Übrigen, dass das Thema Kommerz, natürlich brauche ich für große Ereignisse, selbst für kleine Ereignisse brauche ich Sponsoren. Aber die Frage ist ja immer das Maß. Wenn das IOC heute solche Knebelverträge macht, wo am Ende die Nachhaltigkeit keine Rolle spielt, es nur noch um die großen Marken geht und am Ende es nicht mehr attraktiv wird, weil demokratische Länder das nicht mehr wollen oder nicht können, diese Bedingungen zu erfüllen, dann ist doch das System ans Ende gekommen. Alle, die hier versammelt sind, stehen doch für Olympia. Aber das, was das IOC daraus gemacht hat, das ist nicht mehr Olympia. Und ich will ein letztes Beispiel anfügen. Ich habe vor wenigen Wochen einen tibetischen Dokumentarfilmer bei mir im Bundestag zu Gast gehabt. Der hat 2008 eine Dokumentation gedreht über die Repression in Tibet. Der Mann ist 4 Jahre inhaftiert worden. Er wurde gefoltert. Seine Familie wurde in Sippenhaft genommen. Der Mann lebt heute in den USA. Und er war dann beim Deutschen Olympischen Komitee und hat ein Gespräch geführt. Und der Mann war erschüttert. Ich habe ihn danach nochmal getroffen und gesprochen. Und da ist eins klar geworden. Nach draußen zeigt sich der Verband zwar sehr interessiert, aber eigentlich schaut er weg und akzeptiert die brutale Unterdrückung in China. Und die Opfer, die das direkte Gespräch haben, die merken ja auch, dass es diesen Verbandsfunktionären in Deutschland und international nicht um die Sache geht. Es geht darum, eine Fassade aufzubauen. Man tut das Notwendigste. Und deswegen bin ich dankbar für Vereinigungen wie Athleten Deutschland e.V., die sich in die Diskussion reinbringen, wo man merkt, die meinen es ernst. Und es ist Zeit, dass auch die, die den Kommerz über den Sport stellen und ihr Prestige und auf nichts mehr Rücksicht nehmen, dass die die Änderung machen.
Ich würde da gerne nochmal einhaken. Bevor ich aber auf die internationale Ebene eingehe, können wir vielleicht einfach auf die nationale Ebene schauen und uns anschauen, was hier in Deutschland gerade passiert. Sie hatten das eben schon angesprochen mit der Verknüpfung von Förderung an die Einhaltung von Menschenrechtsstandards. Und hier in Deutschland haben wir gerade eine Diskussion zur Schaffung einer nationalen Integritätsagentur, zur Schaffung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport im Kampf gegen Gewalt und Missbrauch. Und das sind erste zarte Pflanzen hin zu einer Gewaltenteilung im Sport, hin zu einer Demokratisierung im Sport, in der die Athletinnen und Athleten auch Mitspracherechte haben. Und das ist, denke ich, zentral, dass wir uns einfach diesen Autonomiebegriff, der ja auch international gilt, nochmal genau anschauen. Also die Autonomie des Sports kann nur dann Bestand halten, wenn mit dieser Autonomie verantwortungsvoll umgegangen wird. Und ein verantwortungsvoller Umgang bedeutet, dass der Sport alles dafür tun muss, dass er integer ist. Wenn der Sport integer sein will, muss er sich an Menschenrechtsstandards halten. Daran muss dann am Ende auch die Finanzierung durch Sponsoren, durch Regierungen geknüpft sein. In Deutschland ist das aktuell möglich, weil sich auch die Politik angefangen hat einzumischen. Mit Steuergeldern sollte kein Schaden angerichtet werden. International ist es aber viel, viel schwerer. Da gibt es einfach keine demokratische Kontrolle, weil dem IOC als internationale Organisation niemand entgegensteht. Da haben wir die Möglichkeiten, Reformen voranzutreiben, in denen wir zum Beispiel strategische Klageführung betreiben. Das haben wir gemacht. Zum Beispiel mit der Regel 40, weil die Athletinnen und Athleten nämlich überhaupt nicht an dem olympischen Geschäftsmodell beteiligt sind. Von diesen Milliarden profitieren die Athletinnen und Athleten nicht. Sie werden für ihre Arbeit nicht bezahlt. Es gibt eine Regel, die das verhindert. Und da kann man dann eben auch mit Klageführung zu Reformen kommen. Wir haben eine kartellrechtliche Beschwerde eingereicht in Deutschland und die hat dann wiederum Regeländerungen hervorgebracht. Auch mit Blick auf die Meinungsfreiheit, das ist die sogenannte Regel 50, haben wir gesehen, dass gesellschaftliche Debatten, die Black Lives Matter Bewegung dazu geführt hat, dass zumindest im Sport eine Diskussion geführt wurde, ob Athletinnen und Athleten sich stärker äußern dürfen. Also es gibt da Mittel und Wege, aber so einen richtigen Hebel innerhalb des Systems, den sehe ich nicht.
Ich würde zum Schluss gerne noch von Ihnen allen eine kurze Einschätzung haben. Könnte es sein, im günstigsten Falle, dass die aktuelle Diskussion, wie wir sie hier auch in dieser Stunde nochmal geführt haben, zu einem Wendepunkt bei der Vergabepolitik des IOC führen wird?
Die fortlaufenden Diskussionen, das fortlaufende Thematisieren, sehr wichtig, die thematisieren das genau, was hier passiert mit den Vergaberegeln. Darauf hoffe ich, dass das zu einem Wendepunkt führen wird, eben auf die Ausdauer zu sehen. Und wir sind ausdauernd, das wirklich zu fordern.
Ich hoffe, dass es eine starke Diskussion gibt, die ich aber auch sehe, nicht nur um Olympia, sondern auch um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, um die Arbeitsbedingungen dort, um die Menschenrechtsverletzungen in China und anderen Ländern. Ich habe große Hoffnung, dass es sich auf mehreren Feldern vollzieht, dass wir einmal eine politische Diskussion haben, dass Politikerinnen und Politiker sich klarer äußern in solchen Fällen und nicht es so ist, wie wir es jetzt hier bei China gesehen haben, dass es eben nicht zu einer einmütigen Haltung aller westlichen Demokratien gekommen ist. Ich hoffe sehr, dass es in den Medien eine starke Präsenz haben wird und dass die Medien natürlich den Sportlerinnen und Sportlern genug Gewicht für ihre Leistungen geben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sehr deutlich machen, wo die Problemlagen sind. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Sportlerinnen und Sportler, und deshalb finde ich so bewundernswert, was Sie alles erläutert haben und wie Sie Ihre Initiative hier vorgestellt haben, dass Athletenvereinigungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass das sozusagen Schule macht und die Athleten und Athletinnen sozusagen ihre Rechte auch mehr in die Hand nehmen.
Auf den IOC darf man nicht hoffen. Von allein wird nichts passieren. Es wird sich nur ändern, wenn es Druck gibt. Druck von der Regierung in Deutschland. Da wünsche ich mir eine klarere Haltung vom Bundeskanzler. Wenn die Zivilgesellschaft den Druck weiter ausübt, auch diejenigen, die heute hier in der Diskussion teilgenommen haben. Denn eins ist völlig klar. Die Mehrheit will saubere Spiele. Und deswegen sollten wir alle gemeinsam Druck machen, dass diese Änderungen tatsächlich kommen, weil wir wollen Freude am Sport haben. Und ich sage abschließend, ich drücke allen Sportlern in Peking die Daumen, dass sie einen fairen Wettbewerb haben können. Aber Politik ist was anderes.
Es ist ja nicht so, dass es gar keinen Fortschritt gibt. Also für die Spiele ab Paris gelten schon Menschenrechtsstandards in den sogenannten Host City Contracts. Auch in den Geschäftsbedingungen, Operational Requirements seit 2018 sind auch Menschenrechtsstandards verankert. Das Problem ist also eher, dass das für Peking nicht angewendet wurde und dass da auch nicht auf die Einhaltung von Zusagen im Bereich Menschenrechte gepocht wurden. Aber wir sehen natürlich, es gibt da Tippelschritte nach vorne, die sind aber zu spät und zu langsam. Seit 2020 liegen dem IOC auch Empfehlungen für eine Menschenrechtsstrategie vor und wir nehmen an, dass die nach Peking dann umgesetzt werden. Und wir haben einfach Sorge, und das ist eigentlich der Blick in die Zukunft, dass sich deshalb auch ja, viele von der olympischen Bewegung abwenden könnten, wenn das IOC jetzt wirklich nichts tut, um diese Werte wieder mit Leben zu füllen.
Mehr Frust als Freude beim Hochamt des Sports, den Olympischen Spielen in Peking. Darüber haben wir diskutiert mit der China-Expertin und Journalistin Ariane Reimers, dem CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brandt, der Sportpolitikerin der Grünen Tina Winkelmann und dem Athletenvertreter Maximilian Klein. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.